Auf Gleis 5, der Regionalexpress von Darmstadt Hauptbahnhof nach Stuttgart Hauptbahnhof. Leider wie immer 15 Minuten verspätet aufgrund von technischen Problemen durch Wolfo Insult. Wolfo, was sagst du dazu?
Immer ready.
Ja. Wolfo, das ist so gelogen.
Ich hab gerade schon gesagt, ich bin ein sehr gut vorbereiteter und strukturierter Mensch, aber irgendwie mit diesem Podcast, ne, am Ende eines langen Tages.
Habe ich aber vorhin auch gedacht, also auf der Rückfahrt habe ich auch gedacht, ich glaube, dass die inhaltliche Qualität deutlich höher wäre, wenn wir das zum Beispiel morgens oder mittags machen würden.
Weil dann wäre es bei weitem nicht so ein schöner Ausklang des Abends.
Das stimmt, du warst gerade extrem schlecht gelaunt, hast du gesagt, ja. bis du den Gesang meiner Stimme gehört hast.
Ja, war ein voller Tag, aber ich muss sagen, die letzten 10 Minuten haben mich doch zum Lachen gebracht.
Lass uns doch mal wieder, weil der Inhalt von A Coach's Conversation, dem ACC-Podcast, ist es ja auch, dass zwei Coaches sich unterhalten. Und wir sind zwei Coaches, deswegen müssen wir uns unterhalten. Und jede gute Unterhaltung fängt erstmal an mit: Wolfo, wie geht's dir? Und wie war die letzte Woche? Was steht an? Erzähl doch mal.
Thomas, mir geht's gut. Woche war same. Aber Vorbereitung für so Online-Vorlesungen. Ich mache jetzt meine B-Lizenz. Ist ab diesem Jahr statt 6 Tage live, ist sie 4 Tage live, 2 Tage Online-Vorlesung. Und dann habe ich jetzt die erste Hälfte von dem Modul 2 zu Funktionaler Autonomie und Übungsausführung aufgenommen, hochgeladen, um da jetzt vorzubereiten auf die B-Lizenz, die eigentlich Anfang Februar stattfinden sollte. Aber ich würde behaupten, basierend auf den aktuellen Umständen, der Lockdown wird nicht Anfang Februar zu Ende sein. Das heißt,
glaube ich auch.
Die Teilnehmer haben da ein bisschen was, wo sie schon ein bisschen mehr drauf vorbereiten können. Und dann sobald wir wieder Praxis machen können, machen wir wieder Praxis.
Ich habe jetzt auch ein paar Anfragen gehabt von Leuten, die bei mir Seminare machen, die mir dann Nachrichten geschrieben haben, wie, also ich verstehe das voll, weil natürlich müssen die selber planen, Züge buchen oder, weiß nicht, Hotels buchen. Und natürlich sind die auch alle am Plan. Aber dann kamen so Fragen wie, Thomas, wie sieht's aus? Glaubst du, dass wir sicher im März das Seminar halten können?
Spekulation.
Also sicher kann hier niemand was sagen, ja. Und möchte ich mich auch nicht natürlich irgendwie weit aus dem Fenster lehnen und sagen, so und so war's. Aber gab es irgendwelche besonderen Vorkommnisse? Hast du gesagt, du, als ich dich angerufen habe, da warst du so ein bisschen grummelig, Wolfo. Da warst du so ein bisschen grummelig, als hätte man dir beim Ende von Predator einfach, als hätte die DVD einen Kratzer gehabt und hätte sich aufgehangen. War's nicht ganz so gut drauf. Was war da los eben?
Feinheiten an Etiketten. Es kommen ein paar neue Supplements, unter anderem, an was ich gerade gearbeitet habe, war so ein Kollagenprodukt. Und dann ist so, du denkst, du bist fertig und dann fallen nochmal 2 Sachen auf. Und dann denkst du, du bist fertig und dann fällt nochmal was auf. Und dann denkst du, du bist fertig. Und ne, so mühselige Arbeit, die 3-mal so lang dauert, wie sie eigentlich dauern sollte. Aber ich bin jetzt so, das Ding ist so gut wie durch. Bis morgen sollte auch das Etikett stehen. Und dann freue ich mich echt drauf. Wir hatten uns beim letzten Mal kurz außerhalb des Podcasts zu diesem Thema Protein und Gewebsregeneration unterhalten. Und da ist im Endeffekt Kollagen mit Sicherheit eine der interessantesten Neuerungen der letzten Jahre. Und da hatte ich dir letztes Jahr schon außerhalb des Podcasts kurz erzählt, da gibt es einen Weltmarktführer, der zwischen Darmstadt und Stuttgart liegt, unweit weg von Heidelberg. Und die haben verschiedenste Kollagen-Peptide. Und da habe ich eine Mischung aus 4.
Was ist der Riesenvorteil von Kollagen? Wo würdest du es einsetzen? Welchen Vorteil siehst du bei der Verwendung?
Kollagen ist ein häufig vorkommendes Protein im Körper. Und das sind verschiedene Formen von Kollagenen, die in verschiedenen Geweben vorkommen. Und was mein Kollagenkomplex haben wird, sind 4 verschiedene patentierte Formen von Kollagen. Einer spezifisch für Knorpel, einer spezifisch für Sehnen und Bänder, ein spezifisch für Muskulatur. Und dann zur Abrundung noch eins spezifisch für Haut und Haare. Und dann hast du im Endeffekt verschiedenste bioaktive Kollagenpeptide, die einfacher in Gewebe eingebaut werden können und somit basierend gerade zu diesen 4 paradigmatischen Varianten, was es da in der Wissenschaft gibt, weltweit ist recht beeindruckend.
Also evidenzbasiert gibt es schon relativ viel dazu.
Teilweise wurden in Europa welche Studien gemacht zu genau diesen Peptiden, teilweise in den USA. Und du hast halt gerade bei sowas wie Knorpel, Sehnen, Bänder, jetzt auch gerade aus der Sicht Leistungssport, wer lange Leistungssport macht, ist natürlich interessiert, das System so lang wie möglich instand zu halten und da zusätzlich Kollagen zuzuführen, quasi für bessere Maintenance-Arbeit, Regeneration und das nicht nur akut vom Training, sondern im Endeffekt auch längerfristig gesehen Abnutzung zu managen. Da ist Kollagen definitiv ein großes Thema.
In welchen Zyklen würdest du sagen, muss man dein Produkt dann nehmen? Ja. Ist es täglich?
Na, was ich machen würde, also was der Plan ist mit dem, was wir jetzt haben und den ersten Test, wenn akut was besteht, wie zum Beispiel eine Verletzung, würde ich es täglich zweimal nehmen. Wenn jemand nach einer längeren Trainingsphase mal so einen Regenerationsablock einbauen will, mal einen Monat, und ansonsten würde ich es rein und raus rotieren. Das ist ein paar Wochen, alle drei Monate, ist eine sinnvolle Frequenz. Natürlich immer in Anbetracht der Abnutzung. Ich gebe immer gerne so ein Beispiel, Fahrrad versus Rallywagen. Der Rallywagen muss deutlich häufiger in die Werkstatt und braucht deutlich bessere Mechaniker und deutlich hochwertigere Ersatzteile als das Fahrrad. Warum? Der Anspruch des Alltags an jemanden. Und wenn du jetzt ein bisschen so zweimal die Woche eine Stunde Sport machst, ist eine andere Geschichte, als wenn du 4 bis 6 Stunden ambitionierten Sport machst und auch im Training an deine Grenzen gehst, dann ist einfach die Abnutzung am Körper deutlich größer und dafür brauchen wir dann noch ein bisschen extra Nährstoffe, um da längerfristig den Wagen in Schuss zu halten.
Sehr gut.
Ja. Was ging bei dir?
Also ich war am Wochenende in München. Ich war jetzt mein erster Trip dieses Jahr, wobei ist noch relativ früh, das ist glaube ich die zweite Januarwoche. Ich war in München, habe da behandelt. Ganz komisch, ich bin viel in München gewesen, habe viele Freunde da, habe auch mal eine Zeit lang bei Oliver Schmidtlein hospitiert und habe eine sehr, sehr enge Verbindung eigentlich zu München. Es war ganz merkwürdig, jetzt durch München zu laufen und unter Corona-Bedingungen. War aber trotzdem ein sehr schönes Wochenende, weil ich mal ein bisschen rausgekommen bin. Ich merke, ich brauche auch mal so ein bisschen Abwechslung. Ne? Ich bin sonst relativ viel unterwegs, das fällt jetzt komplett flach und das drückt so ein bisschen auf die Stimmung. Deswegen war dieses Behandlungswochenende natürlich unter Corona-Auflagen und war Reisen geht ja. Also ich bin untergekommen. Der Kunde von mir, für den ich hauptsächlich runter bin, der hat einen Freund, dem ein Hotel gehört und da sind wir als Businessreisende, bin ich da gut untergekommen und das war völlig in Ordnung. Also ein sehr schönes Wochenende gehabt und ansonsten auch so ein bisschen Business as usual, neu ins Jahr reinkommen. Ich finde das ist krass für mich, weil gegen Ende des Jahres, da nimmt so ein bisschen, ich will nicht sagen die Motivation ab, aber du hast so die Zahlen schwarz auf weiß und das Jahr rollt so ein bisschen aus und Anfang des Jahres sind auf einmal wieder alle Zahlen auf Null und das heißt wieder richtig Gas geben und das motiviert auch. Also ich habe jetzt gerade richtig Bock reinzuhauen. Das ist so ein bisschen das, was bei mir ansteht. Dann habe ich noch eben, kurz bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, habe ich eine Nachricht bekommen von einem, oder habe eine Diskussion gehabt mit einem Physiotherapeuten. Und zwar, da geht es wieder so ein bisschen um evidenzbasiert. Das würde ich jetzt einfach mal anschneiden. Und zwar hatte er gepostet, dass Stoßwellentherapie keine Evidenz hat. Ja, oder dass Stoßwellentherapie genauso effektiv ist wie durchblutungsfördernde Maßnahmen oder wie Krafttraining. Und das stimmt einfach nicht. Das ist so krass, weil die Evidenz, das ist dieser Evidenz-Warrior, ich weiß, ein unnötiges Thema, haben wir auch schon 1000 Mal besprochen, aber das geht mir so auf den Sack. Wolfgang, es geht mir so auf den Sack. Dieses, ich sehe dich gerade, weil wir FaceTime, ja, und du siehst, du lachst schon. Aber diese ewige Diskussion um Evidenz, meine Güte. Ganz kurz, die Stoßwelle, was macht die Stoßwelle? Die Stoßwelle ist ein Gerät, da gibt es unterschiedliche Hersteller. Ich nenne jetzt keinen Namen. Es gibt einen Hersteller, der sehr überlegen Marktführer ist. Von dem habe ich auch mein Gerät. Ich mache jetzt kein Product Placement. Und es gibt viele andere. Wenn ich in England bin und bin bei vielen Premier League Spielern, haben viele Premier League Spieler wirklich fast eingerichtete Praxen bei sich zu Hause und haben auch eine Stoßwelle. Und das hat aber ein bisschen auch mit dem Druck zu tun. Du brauchst für eine gute Stoßwelle einen relativ fähigen Kompressor, der Luft zusammendrückt, weil eine Stoßwelle, dass du eine, wie so ein Pistolenkopf, und da wird ein Metallprojektil auf eine Metallplatte geschossen und dadurch entsteht eine Druckwelle, eine Stoßwelle. Und diese Stoßwelle geht ins Gewebe. Da gibt es, man unterscheidet eine radiale von einer fokussierten Stoßwelle und Therapeuten dürfen auch eine radiale Stoßwelle anwenden. Okay, ist jetzt ein langes Intro. Und du kannst damit wunderbar Entzündungen bekämpfen. Das funktioniert, ja. Also die Stoßwelle haut oder schießt Entzündungsprozesse oder Entzündungsherde, Entzündungsenzyme lokal aus dem Gewebe raus. Und das funktioniert richtig gut. Der Vorteil ist, es kommt direkt an. Und du hast so viele Entzündungsprozesse in deinem Körper, sei es im Kiefer, sei es in den Gelenken oder sonst was, dass wenn ich oral einfach jetzt einen Entzündungshemmer nehme, wie Diclofenac oder Ibuprofen, dann wirkt der im ganzen Körper. Ja, der wirkt nicht gezielt an einer Stelle, sondern wirkt an allen Entzündungsherden. Und eine Stoßwelle wirkt genau da, wo sie machen soll, weil es lokal appliziert wird. Und das funktioniert. Das funktioniert brutal gut. Und dann sehe ich so einen Post von so einem Evidenz-Warrior, der sagt so, nee, das funktioniert nicht. Da gibt es jetzt Studien, das funktioniert nicht. Und ich war damals bei Professor Dr. Schmitz. Auch eine gute Geschichte. Bist du noch da, Wolfgang?
Ja.
Sorry für den Monolog. Da war ich in München und du hast mich gebeten, dich durchzuziehen heute durch diese Folge. Das mache ich jetzt. Durch einen 40-Minuten-Monolog. Ich war bei Professor Dr. Schmitz eingeladen. Das ist, glaube ich, der Leiter der Neuroanatomie der LMU in München. Und der hat mich eingeladen. Das war ganz lustig. Ich dachte, es wäre eine relativ große Veranstaltung. Und kam freitagsabends bin ich nach München gefahren. Samstag war der Termin. Und bin Freitagabend ungewollt noch mit Freunden versackt in München. Bin dann irgendwann um 3 ins Bett, hatte gut einen sitzen. Am nächsten Morgen komme ich da hin und dann war ich mit 2 anderen Bundesliga-Physios bei ihm privat in seinem Büro. Und ich weiß nicht, ob man es gerochen hat, aber ich war auf jeden Fall unterwegs, war echt müde. Und dann hat er uns 10 Stunden lang Studien um die Ohren gehauen. Und das war echt hart. Nach einer Stunde warst du durch und dann hatten wir irgendwann, alle waren durch, auch die 2 anderen Bundesliga-Physios waren vollkommen durch. Und es war halt in so einem privaten kleinen Rahmen, dass du gar nicht irgendwie abschalten konntest. Du musstest irgendwie immer dabei sein. Es war sau anstrengend. Aber ich habe viel mitgenommen. Und es gibt unglaublich viel Evidenz. Und er selber produziert auch mit seinem Forschungsteam viel Evidenz zum Thema Stoßwelle. Und dann liest du, es hat keine Evidenz. Und das war auch wieder eine Metastudie. Da ging es irgendwie um Stoßwelle appliziert auf ein Schultergelenk. Und das große Problem ist aber, wenn ich nur Stoßwelle mache, hat es natürlich nicht viel Effekt. Und das ist das große Problem, weil ich immer sage, man muss auch das große Ganze sehen. Das ist wie, wenn ich ein Haus bauen will und ich habe nur einen Sack mit Zementpulver. Und ich mache einen riesigen Haufen mit Zementpulver. So, da entsteht auch kein Haus draus. Warum? Naja, es fehlt Wasser, es fehlt der Mischer, es fehlen Handwerker, es fehlt das Wissen. Vor allem fehlt das Wissen. Und die alleinige Applikation von Stoßwelle funktioniert nicht. Du brauchst verschiedene Techniken. Wenn du zum Beispiel, wenn die Bizepssehne gereizt ist, kann das zum Beispiel durch eine Fehlposition vom Radiusköpfchen kommen, also vom Unterarm. Und die muss ich manualtherapeutisch korrigieren, damit die Spannung aufhört. Und dann kann ich die Entzündung rausnehmen. Das funktioniert. Anders funktioniert das nicht. Und deswegen, sorry für den Monolog, tue ich mich so schwer. Innerlich rege ich mich auf. Eigentlich denke ich mir, Thomas, ist doch egal. Soll doch jeder seine Meinung haben. Aber es stimmt einfach nicht.
Ja. Ist ein gutes Beispiel dafür, dass zum einen Kontext nicht gesehen wird und zum anderen, dass neben der Praxiserfahrung von vielen einfach auch die Bereitschaft fehlt, sich mal die Studie im Detail anzuschauen. Ich hatte genau in der letzten Woche auch so einen Aha-Moment. Für die, die mir auf Social Media folgen, haben es schon gesehen. Ich habe einen kleinen Post gemacht. Und zwar, es ging um Muskelfaserverteilung im Trizeps. Und da bin ich durch Zufall.
Habe ich gesehen.
Bei Physiopedia.
Hast du es mir geschickt?
Ich habe es dir geschickt. Ah, ich dachte, ja. Du hast eine Freude dran, da du ja auch, wie ich ein evidenzbasierter Coach bist.
Ja.
Und der Punkt war, auf der Seite stand, Muskelfaserverteilung, laterale Trizepskopf ist am Fast-Switch-Faser dominantesten, was einfach in der Praxis, bei allem, was ich bisher gesehen habe, nicht der Fall ist. Und da hat mich interessiert, okay, wie kommen die darauf, wie haben sie das getestet, was ist die Zielgruppe, also wie trainiert ist die, wie stark ist die, was natürlich schon eine Rolle spielt bei der Faserverteilung, zu einem gewissen Maß. Und dann habe ich mir nur mal kurz einen Abstract durchgelesen, dann sehe ich in diesem Abstract, dass diese Studie an Ratten durchgeführt wurde. Und dann habe ich die komplette PDF von dieser Studie gesucht, habe es mir komplett durchgelesen. Da haben die an fürs Labor gezüchteten Albino-Ratten Tests durchgeführt. Und das ist dann also ein Punkt, okay, ja, die Muskelfaserverteilung und Ansteuerung von einer Ratte, die auf allen Vieren geht, versus einem Menschen, der auf 2 Beinen geht, wie kann man da einen Übertrag machen?
Unfassbar.
Hat mit Sicherheit niemand großartig die Referenz angeschaut. Mit Sicherheit viele haben dann, Worst Case ist, du basierst dein Training darauf und wunderst dich, warum das nicht so anschlägt, weil die Wiederholungsauswahl eben nicht passt für den Bereich, den du trainierst. Aber er hat einfach irgendeiner eine Studie rausgesucht, hat die nicht im Detail angeschaut, hat nur gesehen, ah, Trizepsfaserverteilung, ah, so und so, das Ding rausgecopy-pastet in seinen Artikel. Und das Lustige war ja, das war dann sogar, ich habe ein bisschen weiter geschaut, die gleiche Studie wurde zum gleichen Thema auch bei Wikipedia als Referenz verwendet.
Krass. Also
es war nicht irgendwie nur so Physiopeter, was ja schon ein bisschen kleiner ist, sondern sondern also tatsächlich Wikipedia, wo dann auch jemand, der da, wurden einfach die Referenzen nicht komplett kontrolliert. Und auch ich, niemand kontrolliert alle, oder fast niemand, es gibt immer Freaks, aber kontrolliert alle Referenzen von allen Artikeln, die er liest.
Ja. Ich würde sagen, ich kontrolliere schon pretty much jede Referenz von jedem Artikel. Aber gut, jedem das seine, ne? Kein Gemecker über Geschmäcker. Aber es war wirklich lustig, weil das große Problem an solchen Sachen ist ja, dass da einfach nur die Quintessenz oder die vermeintliche Quintessenz rausgecopy-pastet wird und die dann einfach in die große, weite Welt rausposaunt wird. Ich weiß nicht, ob wir es im Podcast hatten, auf jeden Fall hatte ich es mal ich war mal in München bei MTMT im Podcast eingeladen, da hatte ich auch so ein Beispiel, da war in der Physiogruppe Deutschland, da hieß es, kein signifikanter Effekt von Massage auf Leistung, oder nee, kein signifikanter Effekt von Massage im Leistungssport. Das war so die Headline. Hatten wir es mal davon?
Mm-mm. Nein.
Okay, fuck. Müsste ich eigentlich mal vorbereiten. Mache ich mal für nächste Woche. Ich bereite das nochmal vor. Und dann waren aber die Parameter, um die es ging. Ich habe mir dann auch diese Studie rausgesucht, habe sie mir komplett durchgelesen. War eine Metastudie. Und da hieß es dann, und zwar auf die Effekte Kraft, Ausdauer, Sprint und noch zwei andere Parameter, wo du sagst, okay, wer kam denn auf die Idee, dass Massage da überhaupt irgendeinen Effekt haben soll? Also es ist ja völlig hanebüchend, dass man glaubt, dass es irgendeinen Effekt hat. Und dann kam aber raus, dass man das gar nicht genau sagen konnte, dass es gar keinen Effekt hat. Und tatsächlich hat die Studie herausgefunden, dass es sogar einen kleinen signifikanten Effekt bei so kleinen Muskelzwicken und Muskelschmerzen gab. Aber ich bereite es mal vor für nächste Woche. Die Quintessenz war, es gab keinen signifikanten Zusammenhang auf den Leistungssport. Und unter dieser Headline ist dann eine riesige Diskussion in meinem Lieblings-Physio-Deutschland-Forum entstanden, wo die Therapeuten sich ausgekotzt haben und gesagt haben, ja, Massage bringt nichts, das macht nur den Therapeuten kaputt, ich massiere schon ewig nicht mehr. Und natürlich ist Massage jetzt keine Behandlungstechnik, die ich groß anwende. Aber diese Evidenzdiskussion, die geht mir so auf den Sack. Und mit der Stoßwelle auch. Eine Stoßwelle ist ein so effektives Behandlungstool. Und wenn du, das große Problem ist ja, es wird ja viel zu häufig nach folgendem Schema behandelt. Du hast eine Entzündung der Schulter, also was machen wir? Wir gucken, dass die Entzündung rausgeht. Das ist aber der völlig falsche Ansatz. Du musst ja gucken, warum habe ich eine Entzündung? Das ist doch viel, viel wichtiger, als dass wir eine Entzündung diagnostizieren. Und dann ist die Lösung des Problems nicht, die Entzündung zu bekämpfen, sondern die Ursache der Entzündung, dass die Entzündung nachhaltig aufhört, vorhanden zu sein oder das System zu stören. Ich hatte zum Beispiel, ich war mit der Nationalmannschaft in Taiwan. Da war ich 21 Tage und habe sau viel massiert. Sau viele Beine gelockert, Speedskating-Nationalmannschaft, richtige Beine und habe die dann gelockert. Das gehört eigentlich normalerweise nicht so zu meiner Arbeit. Und da kam ich zurück und hatte wie eine Sehnenscheidenentzündung. Ja, wie so ein bisschen Karpaltunnelsyndrom im linken Arm und hatte so viele Probleme. Ich habe alles probiert. Ich habe selber massiert. Ich habe exzentrisches Krafttraining gemacht. Ich habe Flossing gemacht. Ich habe alles gemacht, was irgendwie geht. Nichts hat irgendwas gebracht. Man wird ja auch so ein bisschen betriebsblind. Dann habe ich Diclo genommen. Nichts gebracht. Okay. Und das ist so, ich kenne zwei, drei Therapeuten, die in ihrer therapeutischen Karriere an diesen Punkt gekommen sind, wo sie gesagt haben, fuck, ich habe einfach dauerhaft Probleme mit meinem Handgelenk. Wenn ich behandle, wird es schlimmer. Wenn ich pausiere, wird es ein bisschen besser. Aber es hört nicht auf. Und da hatte ich echt Schiss, dass ich da auch hinkomme. Und dann gucke ich in die Ecke und sehe die Stoßwelle und denke mir so, okay, fuck, Stoßwelle drauf. Und das habe ich gemacht. Nach zwei, drei Wochen, wo ich echt Probleme hatte. Unfassbare Schmerzen, weil die Stoßwelle, die kann schon schmerzhaft sein und vor allem Karpaltunnel, da sind nur Knochen und Nerven, die da durchziehen. Eine Behandlung, 80% schmerzfrei. Ja, Behandlung von 5 Minuten. Zweite Behandlung am nächsten Tag, komplett schmerzfrei. Bis heute. Und ich hatte Probleme von, es hat ja schon angefangen während der WM, ich würde sagen 3,5 Wochen, war innerhalb von 2 Behandlungen, 5 Minuten weg. Und da brauchen wir jetzt keinen Evidenz-Warrior sagen, dass das nicht funktioniert. Ja, ich habe zwar, also in dem Fall war die Frage, woher kommt die Entzündung, relativ simpel zu klären. Es war kein systemisches Problem, sondern es war einfach eine reine Überlastung. Und deswegen brauchte ich auch therapeutisch nicht viel zu machen. In dem Fall war die Lösung des Problems die alleinige Applikation. Aber wenn ich, wie gesagt, ein Problem mit der Bizepssehne habe, Dann ist die Frage, wo kommt die Entzündung der Schulter her? Warum ist die Bizepssehne entzündet? Habe ich was im Training umgestellt? Überlaste ich das System? Oder habe ich vielleicht ein systemisches Problem im Sinne von einer Statikverschiebung und deswegen kriege ich zu viel Belastung auf beispielsweise die Bizepssehne? Und das ist, Wolfo, sag was. Ich monologisiere hier wieder im ACC.
Großartig. Na. Ich habe eben eine kleine klinische Perle, wenn du schon davon, wie du Oberschenkel weichgeknetet hast und evidenzbasiert.
Perlen liebe ich. Bist du Austern-Fan?
Ja, sehr gerne.
Ja, ich bin auch ein Austern-Fan. Glaubst du, dass Austern viel für die Potenz tun?
Sie sind sehr reich an Zink. Zink ist ein wichtiger Rohstoff für
Omega-3? Testosteron.
Nicht wirklich.
Nicht? Nein. Okay. Zink ist gut für Zink ist gut für die Potenz. Asking for a friend.
Zink ist Rohstoff für Testosteron. Testosteron spielt eine große Rolle, was Libido angeht. Somit ja.
Dann gebe ich das so weiter an den Freund, ja.
zurück zu meiner klinischen Perle. Und zwar.
Bitte.
Ich hatte letzte Woche eine Konsultation mit einem Physiotherapeuten, Fußball-Bundesliga, und eine der Fragen, die er hatte, war zum Thema Work Capacity und Volumen. Und dann war eben mein Punkt, dass in Beinen der Quadrizeps im statistischen Schnitt eine deutlich höhere Work Capacity hat, somit mehr Volumen verträgt. Das heißt, wenn du zwei verschiedene Beinworkouts in einer Woche machst, würde es sich anbieten, direkt nach dem Spiel den Quadrizeps mehr zu trainieren und dann die hintere Kette, die grundsätzlich eine größere Fast-Switch-Faser-Verteilung hat, am Ende der Woche zu trainieren. Und dann kam er mit dem Punkt, dass sie in diesem Fußball-Bundesliga-Verein eine Studie mit einem Isokineten gemacht haben, Strecker und Beuger des Oberschenkels. Die haben direkt vor dem Spiel getestet, nach dem Spiel getestet und dann jeden Tag getestet, um zu schauen, wie schnell die Baseline-Kraft nach einem Bundesligaspiel wiederhergestellt ist.
Oh, geil.
Wahnsinn. Quadrizeps 2 Tage, Beinbizeps 4 Tage.
Krass.
Das ist natürlich, gerade was das den Kontext mit Beinbizepsverletzungen angeht, höchst interessant. Und natürlich
wobei,
auch aus trainingstechnischer
Sicht. Man auch, ja, wobei man auch sagen müsste, der Quadri oder die Ischios sind halt auch massiv untertrainiert.
Zu schwach, 100% bin ich dabei, aber wenn du halt die zu schwach hast und on top sie ständig überlastet sind,
ja,
im Sinne von, also in Überlastung in Relation zu ihrer Work Capacity, wenn sie vorermüdet sind die ganze Zeit. Ist natürlich, der Muskel ist nicht frisch, nicht nur, dass das deine Leistungsfähigkeit einschränkt, sondern ein müdender Muskel ist natürlich grundsätzlich auch ein verletzungsanfälliger. Das heißt, ja, mit Sicherheit eine Kombination aus beidem. Und
und was ich mir auch gut vorstellen könnte, durch die viele Arbeit, die der Quadrizeps verrichtet bei einem Fußballer, Laufen, Schießen, also die reine Belastung von Fußballern ist ja viel mehr auf dem Quadrizeps als auf der hinteren Kette, neigen die Becken ganz häufig dazu, nach vorne zu kippen. Was den Abstand vom Tuba Ischiaticum, also dem Ursprung der Ischios, das kranialisiert, jetzt wird es ein bisschen fachlich, das kranialisiert dieses Tuba ein bisschen und sorgt deswegen häufig für eine gewisse Vordehnung der Ischios. Und ein vorgedehnter Muskel ist immer verletzungsanfälliger als ein normotonisierter Muskel. Und deswegen baut die Ischios halt häufig auch eine gewisse Grundspannung auf, um dieser Statikveränderung entgegenzuwirken. Und wenn ich dir ein Glas Wasser in die Hand gebe, bei 90 Grad Ellenbogenbeugen und sag, Wolfo, halt mal eine Stunde, dann fällt dir auch irgendwann mit einem einfachen Gewicht der Bizeps fast ab und wird ischämisch durch die isometrische Muskelarbeit. Und das führt auch dazu, also deswegen ist es vor allem für Fußball in der Offseason wichtig, Ischios trainieren. Noch weniger für einen muskulären Ausgleich, meiner Meinung nach, als um die Statikposition zu normalisieren. Ja, dass du weniger isometrische Grundspannung auf den Ischios hast. Aber sauspannendes Thema. Ja. Wobei ich mich frage, dieses ganze Isokinetentraining. Ja.
Training wie, nicht wirklich, das ist ja im Endeffekt nur kontrolliertes Testen.
Genau, aber das ist ja ein Test, der wahrscheinlich auch unter Maximalkraft stattfindet. Oder das ist ja quasi ein Maximalkrafttest am Isokineten. Oder was haben die getestet?
Kraftentwicklung. Also
das ist vor einem Kraftentwicklung, okay. Aber in welchem Intensitätsbereich findet das statt? Weil dass sie das vor einem Bundesligaspiel machen, ist schon, dass du da einen Trainer für begeistern kannst, ist schon krass. Ich bin mal gespannt, welcher Verein das war. Das wirst du mir gleich off-mic, wirst du mir das bestimmt sagen. Weil ich dir ja auch gewisse Sachen off-mic erzähle, Wolfe, wollen wir nicht vergessen.
Klar.
Ich weiß nicht, für alle Zuhörer, ich weiß nicht, ob ihr euch das denken könntet, aber unser lieber Wolfo ist schon ein dominanter Typ. Ja, da habe ich ihm eben gleich im Vorgespräch ging es so ein bisschen lustig hin und her und da habe ich ihm so ein Ratespiel, so ein Fragenspiel gespielt Und dann hat er so, du hast sofort die Regeln dominiert, obwohl es mein Spiel
war. Du hast keine Regeln festgelegt, deswegen habe ich Regeln festgelegt. Und nachdem ich sie festgelegt habe, wolltest du sie ändern. Und habe ich gesagt, läuft nicht.
Nein, ich hab gesagt, pass auf, rate. Und dann hast du aber gesagt so, du darfst einmal raten. Und also du darfst eine Frage stellen, einen Guess. Und du hast gesagt, nee, drei Guess, einmal raten. Und dann hast du einfach gesagt, nee. Genauso wie du letzte Woche einfach heroisch bestimmt hast, dass das jetzt Training- und Therapie-Talk heißt.
Ich denke, rational begründet war ich ganz klar vorne dran. Also, ich kann mich nie erinnern, dass du irgendein Argument gebracht hast, warum, wie heißt es nochmal? ACT?
ACC.
Coaches Conversation tatsächlich der bessere Name ist.
Ja, aber mir schreiben ganz viele Leute, ACC,
ist klar.
Army
ist klar.
Und alles Mögliche.
Davon habe ich bis jetzt noch nichts gesehen.
Wirklich nicht. Ich screenshotte die ab jetzt. Liebe Leute, schickt bitte dem Wolfgang in die DMs alle nochmal so ACC, damit er das mal sieht, wie viele Leute dafür sind.
Das heißt, was du den Rest des Abends machst, ist Fake-Accounts erstellen und dir selber DMs schicken.
Genau. Über Körperkonzept nochmal aufrufen dazu. Ich wollte mal ganz kurz zur Stoßwelle. Oder wolltest du noch was anderes sagen? Stoßwelle. Und zwar hatte ich mal einen Arzt, der auf mich zukam und gemeint hat, hier Thomas, du arbeitest viel mit Stoßwelle. Beziehungsweise ich arbeite gar nicht so viel mit Stoßwelle. Brutal teures Gerät. Also ich habe ein Gerät, das kostet fast 14.000 Euro. Aber die Anschaffung lohnt sich. Warum? Naja, weil du als Therapeut immer wieder an den Punkt kommst, wo es heißt, okay, ich habe jetzt alles gemacht und gerichtet, aber ich habe entzündetes Gewebe. Und wie kann ich entzündetes Gewebe positiv beeinflussen? Naja, ich muss versuchen, die Entzündung rauszubekommen. Und das kann ich zum Beispiel sehr, sehr gut mit einer Stoßwelle. Ich habe alles probiert. Querfriktion zum Beispiel, lernt man das so eine klassische physiotherapeutische Technik. Habe ich 3 Minuten Querfriktion gemacht. Dann haben Leute gesagt, das musst du 10 Minuten machen. Habe ich 10 Minuten Querfriktion gemacht. Dann hieß es, das musst du 15 Minuten machen. Der Patient ist fast von der Bank geflogen. Mir sind die Hände abgefallen. Und es hat auch nichts gebracht. Und kennst du Querfriktion?
Du bringst Spannung drauf.
Also, gegen du greifst mit so 2 Fingern auf die Patellasehnen und dann ziehst du so quer rüber. Genau, quer in den Sehnenverlauf. Bringt gar nichts, sind wir mal ganz ehrlich. Und deswegen ist die Stoßwelle ein tolles Gerät. Sauteuer. Ich arbeite nicht oft damit, weil die Anwendung gar nicht so oft gerechtfertigt ist. Aber wenn sie gerechtfertigt ist, ist es ein wirklich tolles Tool. Und dann kam ein Arzt zu mir und hat gemeint, du Orthopäde, ich habe gehört, dass du viele Fußballer hast und dass du damit gut arbeitest. Wir haben jetzt auch eine Stoßwelle. Kannst du mal in die Praxis kommen und vielleicht mal intern so eine Schulung in-house machen? Ist schon 2 Jahre her. Dann bin ich dahin und fand es total cool, dass der Arzt so ein bisschen über den Tellerrand guckt und auch keine Allüren hat, da mal einen Therapeuten zu fragen. Und dann bin ich hin, habe dann ein bisschen die Theorie erklärt hinter der Stoßwelle und habe dann, hat er gemeint, okay, lass uns mal ein paar Anwendungsbeispiele durchsprechen. Ich meine, klar, kein Problem. Sagt er, okay, Patellasehne. Wie stellen wir das Gerät bei Patellasehne ein? Und in dem Moment hat es Klick gemacht bei mir und ich habe gemerkt, fuck, ab jetzt sprechen wir 2 verschiedene Sprachen. Weil meine Philosophie ist, okay, guck erstmal, wie läuft er? Wie landet er? Wie funktioniert das Sprunggelenk? Wo kommt die Patellasehnenentzündung her? Die ganze Anamnese und die Therapie, die vorangeht, die wird der Arzt nicht machen. Und damit ist die Anwendung der Stoßwelle komplett für den Arsch. Ja, weil nochmal, wo kommt die Entzündung her, ist deutlich wichtiger als, was kann ich gegen die Entzündung tun? Naja, und deswegen habe ich ab da gemerkt, das wird nicht funktionieren. Das habe ich ihm gesagt und er immer nur so, okay, aber auf wie viel Hertz stelle ich die? Auf wie viel Bar stelle ich jetzt die Stoßwelle ein? Und du merkst so, fuck, das wird nicht funktionieren. Und deswegen hat die Stoßwelle häufig einen schlechten Ruf. Standard assoziiert wird sie mit Fersensporn oder Ellenbogenentzündung, Epikondylitis. Und häufig macht sie das, manchmal macht sie es auch schlimmer, als es vorher war. Eben weil falsch angewendet. Und nicht nur als cooles Tool für die Entzündung, sondern weil man glaubt, dass man damit wirklich therapieren kann. Das kann man halt nicht. Ja, das zur Stoßwelle und zu den Evidence-Based Warriors.
Das ist ein cooler Punkt.
Es gibt eine neue App, die heißt Clubhouse. Hast du mitbekommen?
Nee, gehört. Was ist das?
Ist das halt so ein paar, also André Schürrle zum Beispiel hat mir das geschickt, Clubhouse, das ist eine App wie ein Podcast, aber live quasi. Sind verschiedene Themen. Du kannst irgendwie einen Chatraum aufmachen. Da können alle rein, die dir folgen. Und dann könnten wir Live-Konversation halten. Wir könnten quasi einen Live-Podcast machen. Und alle könnten da quasi interaktiv mitreden.
Was ist der Unterschied zwischen Clubhouse und Twitch?
Boah, das weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es sogar was Deutsches ist. Check's mal ab. Clubhouse als App ich bin bei sowas immer, ich handhabe sowas immer, wie zum Beispiel auch TikTok. Ich melde mich dann sofort an, um mir einfach mal den Namen und so zu safen, um zu gucken, okay, entwickelt sich das? Ja, dann bin ich dabei, ansonsten bin ich nicht dabei.
Twitch habe ich mir vor einiger Zeit angeschaut, nachdem mir da ein Trainer vorgeschlagen hat, warum ich nicht dieses Ask the Coach-Segment auf Twitch packe. Und also nicht im Sinne von Zocken online, sondern im Sinne von quasi eine Twitch-Session und dann mache ich da Fragen beantworten mit Live-Zuschauern. Habe mir dann mal die Plattform angeschaut, wo dann einfach mal der erfolgreichste, es war ein Donnerstagabend, irgendwie um 7:30 abends, und der gerade busyste hatte irgendwie 20.000 Leute, die ihm da gerade zugeschaut haben.
Wie er Dings zockt, wie heißt das?
Call of Duty oder
Fortnite.
So ein Shooter. Ja. Faszinierend.
Hast du gezockt früher?
Ja,
gelegentlich. Was hast du gezockt?
Ich glaube, das erste Spiel, wo ich richtig drin war, war Command & Conquer 2.
Oh, fuck, warte mal. Aber das war dieses, also Strategie, klassisch. Ja. Genau, ja, geil, sehr gut. Das war, Nord gegen...
Nein, das war Alliierten
GDI. Gegen
die Sowjets.
Ah, genau, später war GDI gegen Nord.
Ich glaube, das war 1, oder?
Kann auch sein.
Es war 1. Ich habe 1 nach
2. Das dritte war Command & Conquer Tiberian Sun.
Oh, das ist aber dann.
Das war der dritte. Das war der dritte Teil. Da bin ich eingestiegen. Geil.
Da gab's
noch eine LAN-Party machen, Wolfo.
Ja, das Spiel, ich habe mehrmals schon geschaut. Kennst du noch Warcraft? Also nicht World of Warcraft?
Nee, du meinst StarCraft.
Nee, ist Warcraft. Also ganz am Anfang war.
Ah, doch. Ja, klar. War auch ein Point and Click, natürlich. Genau. Da gab's die Orks und die Nachtelfen.
Genau.
Und so. Ja, jetzt haben wir gerade 50% aller Zuhörer verloren.
Ja, Command & Conquer kannst du mehrere Level online spielen. Habe ich auch irgendwann dachte ich, boah, Command & Conquer. Habe dann gefunden, dass man das online zocken kann for free. Die Grafik, das kannst du nicht anschauen. Also es war
ja, das muss richtig
auch
sein,
vom Handling her, das ist ja, aber so Strategiespiele, das habe ich gern gezockt. PC, irgendwann geil. Gameboy.
Schach bist du nicht, ne?
Nee, Schach, so weit waren wir nicht. Ich habe früher mal gespielt, aber ich kenne jetzt die Hälfte der Regeln gar nicht mehr.
Okay. Du kommst mal nach Darmstadt, dann machen wir dieses Live-Event und dann lade ich dich herzlich auf Wein und
Carbonara.
Ich mache heute Abend Pesto, Wolfgang. Ja,
machst du selber Pesto oder machst du?
Ich mache selber Pesto.
Was machst du rein?
Brauchst mich hier gar nicht so überheblich.
Nein, ich bin positiv. Egal,
pass auf. Kleine Kochecke. Und zwar habe ich jetzt gekauft Pinienkerne, dann Basilikum, wobei ich glaube, ich habe zu wenig Basilikum, vielleicht muss ich nochmal los. Dann Parmigiano.
Läuft.
Olivenöl, Salz, Pfeffer und Knoblauch. Das war's.
So.
Alles im Mixer?
Ja. Hört sich gut.
Deswegen mal gucken. Was wollte ich noch sagen? Ich habe 5 Fragen vorbereitet, Wolfgang. Hast du 5 Fragen vorbereitet? Okay.
Na, ein Thema habe ich. Aber fang du mal an.
Okay. Kannst du Schwäbisch reden?
Natürlich.
Oder andere Dialekte? Ja, red mal Schwäbisch bitte.
Was soll ich sagen?
Ja, was soll ich sagen? Ei, Horsch?
Also flüssig kriege ich das schon auch hin.
Wenn du jetzt, sagen wir mal ein Beispiel. Wenn du mir jetzt erklären würdest, was die 3 häufigsten Fehler beim Bankdrücken sind, auf Schwäbisch bitte.
Die 3 häufigsten Fehler beim Bankdrücken?
Ich sterbe. Okay, das ist ja wirklich
schon lustig. Aber es gibt dann auch so, wenn du tief auf die Schwäbische Alb gehst, da verstehst du nichts mehr. Ich bin in Tübingen auf die Uni gegangen und da gab es einige von der Schwäbischen Alb. Hey. Das ist dann noch.
Aber das so glaube ich sofort.
Stunde außerhalb von Stuttgart, das verstehe ich.
Ich war in Worms und habe da meine allererste Ausbildung gemacht und das ist ja die Pals à la Horsch. Gestern war Sundach, gehen wir mal bei die Kneipe, trinken Pesching. So, und das ist schon hardcore. Und da bin ich wirklich in die auf die innere Medizin, wo ja eher so älteres Publikum liegt, also ich sag mal 70 plus, innere Organe, Herz, Lunge, alles, was Probleme macht. Und da waren Herren oder Damen. Ich habe kein einziges Wort verstanden. Ich habe die türkische Mama mit Kopftuch besser verstanden als die Pelzer. Das war wirklich krass. Da mussten dann Schwestern mit und mussten übersetzen. Abgefahren. Ganz eigene Sprache, ja. Kannst du andere Dialekte?
Nee. Was Dialekte angeht, Sprachen habe ich kein großes Problem mit, aber so spezifische Dialekte mir zu merken. Nee.
Ja geh, Schatz. Ja geht. Dass du kein Dialekt kannst, das pisst's mir an, Wolfgang. Der Überheblicher, die pisst's mir an. So, weiter. Nächste Frage. Was hältst du von, warte mal. Ah, genau. Sorry, Autokorrektur. Was hältst du von anderen Stangenarten? Zum Beispiel einer Footballbar oder einer Hexbar, weil ich war in München jetzt am Wochenende, habe ich ja gesagt, und da habe ich auch die Freunde von MTMT besucht. Vor allem habe ich Coach Quees besucht. Und man darf ja zu zweit unter fachlichem Aspekt sich treffen. Und da habe ich eine Footballbar ausprobiert und habe so mit einem quasi neutralen Griff Bankdrücken gemacht und wollte einfach mal hören, was hältst du davon?
Es gibt verschiedenste Special Bars, die grundsätzlich all ihre Vorteile und somit all ihre Anwendungen haben. Die sind mittlerweile auch deutlich verbreiteter als in der Vergangenheit. Also gerade eine Footballbar. Ich habe vor 10 Jahren die erste Footballbar besorgt. Ich würde behaupten, damals gab es keine fünf Gyms in ganz Deutschland, die so eine Footballbar haben. Mittlerweile kriegst du noch relativ einfach für andere. So ein komplett neutraler Griff Swissbar, so ein leicht halb neutraler Griff Footballbar oder sowas wie eine Trapbar oder eine Safety Squat Bar. Habe ich alles hier. Zum Glück mittlerweile auch in vielen anderen Gyms zu finden. Haben alle ihre Vorteile. Sowas wie die Footballbar ist das halt bessere Ellbogenposition. Die meisten, die Bankdrücken machen, der technisch häufigste Fehler des Bankdrückens ist einfach, dass die Ellbogen viel zu weit außen sind.
Sorry, ich verstehe dich nicht. Ich verstehe dich nur in Schwäbisch, wenn du über Bankdrücken redest.
verschiedene Vorteile. Footballbar, die Ellbogen kommt weiter rein. du hast so mit die Schulterintegrität besser aufrechterhalten, weniger Schulterprobleme, bessere Rekrutierung.
Du meinst, von oben betrachtet, wenn du jetzt Bankdrücken machst und ich stehe als Spotter quasi über dir, dann ist ja häufig so viel, dass der Ellenbogen hinter, also in Richtung Schulter, hinter der Stange steht. Der Ellenbogen sollte unter der Stange oder vor der Stange
Ellbogen
stehen.
Ellbogen sollte unter der Stange sein, der Ellbogen sollte reinkommen. Du solltest einen Winkel zwischen Torso und Oberarmkochknochen, Humerus, von etwa 45 Grad haben.
45 Grad, ganz genau.
Und wenn du mal ein normales
Bankdrücken
anschaust, die meisten haben plus minus 90 Grad Winkel zwischen Oberarm und Torso, was zu einem Haufen Stress auf den Schulter führt und was aus technischer Sicht der Nummer 1 Grund ist, warum die absolute Mehrheit innerhalb des ersten Jahres progressives Bankdrücken Schulterprobleme hat.
100%. Du siehst es ja auch, wenn du jemanden schubsen willst, schubst du ja nicht mit einem 90 Grad Winkel, sondern du würdest immer auf Höhe der Brust jemanden wegschubsen. Und viele greifen zu breit. Und durch diesen breiten Griff kommst du automatisch auch eher noch in diesen 90-Grad-Winkel. Das heißt vor allem auch große Jungs wie ich eher ein bisschen enger greifen, um an diesen 45-Grad-Winkel zu kommen. Ja. Kann man das so sagen?
Ja.
Und dann hast du den Klassiker immer die Schmerzen vorne in der Schulter.
Genau.
Vorne in der Schulter, dann tun Dips weh und alles in der vorderen Schulter weh. Bizeps-Curls tun weh. Genau.
Exakt.
Gut. Aber Anwendung, Footballbar? Gut, also ist klar, aber trainingstechnisch? Würdest du sagen, normales Bankdrücken?
Normales Bankdrücken hat den großen Vorteil, die Langhantel ist ein Tick stabiler, was grundsätzlich höhere Lasten ermöglicht. Die Footballbar ist vor allem mit höheren Gewichten ein klein bisschen instabiler. Die Variation ist entscheidend.
Okay, cool. Dann nächste Frage von Jonas, meinem Kollegen. Shoutout Jonas, bester Mann. Kannst du jonglieren?
Nein. Was ist das für eine Frage, Jonas?
Ich stand heute, Moment mal, jetzt lass mal den Jonas in Ruhe, weil ich stand heute in der Praxis und hab gemeint, Jonas, pass auf, ich muss noch 5 Fragen für Wolfgang vorbereiten. Und dann hat er gemeint, so sag mal, kann Wolfgang eigentlich schon jonglieren? Ich weiß nicht, nehme ich auf.
Großartig.
Du, mein Freund, hast dich nicht vorbereitet.
Habe ich noch nie versucht. Du hast outgesourced. Ja. Smart.
Ja, oder?
Hab ich noch nie probiert. Finde ich interessant. Vielleicht irgendwas, was ich irgendwann mal in so einer ruhigen Minute lernen möchte, muss, sollte, könnte.
Okay. Oh, kann man. Ist nicht so wichtig. Frage 4. Klatsch und Tratsch. Magst du Gossip? Bist du so ein Gossip-Fan? Wenn es jetzt was
über deinen Freund gibt. Wenn er mich unterhält, ja.
Ja.
Also, keine Ahnung, so Sportwelt-Gossip, das finde ich mal ganz angenehm. So in der Mittagspause nach dem Essen schaue ich mir so Sport-News-Seiten durch. Darüber hinaus ist es meistens ein bisschen zu negativ. So, ne?
Hey, by the way, Conor McGregor hat nicht dieses Wochenende.
Nächstes Wochenende.
Wir hatten nämlich im letzten Podcast, hatten wir ja eigentlich gesagt, dieses Wochenende.
Ja, und dann, ich war so aufgeregt und irgendwann abends habe ich gedacht, bald müssten ja diese UFC-Embedded-Folgen kommen, wenn er dieses Wochenende kämpft. Und habe ich kurz nachgedacht, habe gemeint, nee. Und hast du am Wochenende die UFC gesehen?
Nee, war UFC am Wochenende?
Unglaublich. Das Main Event.
Sag nicht, wer gewonnen hat. Oh, das
ich sag nicht, wer gewonnen hat, das ist aber so also halb irrelevant. Jeder, der sich ein bisschen für Kampfsport interessiert. Hauptkampf anschauen. Max Holloway gegen Calvin Kattar.
Wow. Oh, geil. Ja, okay, kenne ich sogar beide.
Kam sogar Local Time Deutschland, also war abends lief es. Ich war dann etwas länger wach als geplant. Hab dann noch zu meiner Frau gesagt, ich hoffe, das Main Event ist relativ schnell vorbei, dass ich pennen gehen kann. Nachdem ich dann fast eine halbe Stunde da saß und mir das angeschaut hat, kam sie so, ist nichts mit früh schlafen gehen heute. Dann habe ich gemeint, nee, aber es ist jede Minute wert.
Ja.
Also das war normalerweise bin ich kein großer Fan von 5-Runden-Kämpfen. Das dauert, ist mir ein bisschen zu ineffizient. Aber also selbst jeder, der sich ein klein bisschen für Kampfsport interessiert, Max Holloway, Calvin Kattar.
Hatten wir das, Wahnsinn. Ich glaube, das hatten wir off-Mic besprochen, oder? Mich nervt es, wenn ich jetzt auf der Zone gehe. Kommst du auf der Zone?
Weiß nicht.
Und dann hast du dieses fucking Titelbild und du weißt genau, wer gewonnen hat. Fuck.
Post-Fight Press Conference Titelbild, das hat mich schon mehrmals die Spannung eines Kampfes gekostet, weil immer die Gewinner da sitzen und dann siehst du mal zumindest einen, der gewonnen hat. Aber
okay,
auf UFC haben sie das mittlerweile geändert. Habe ich jetzt am Wochenende durch Zufall gesehen. Das ist jetzt quasi auch eine Grafik, nicht ein Bild von der Post-Fight Press Conference. Also ich vermute, wir sind nicht die einzigen gewesen, die sich darüber geärgert haben.
Frage 5 und damit nochmal so was Schönes Fachliches, das nicht so unter der Gürtellinie wie letzte Woche, Frage 5. Ja, sorry.
Das heißt, es wird langweilig.
Was hältst du von Extensionsmustern, die durch Grundübungen entstehen? Das wäre vielleicht nochmal so ein kleiner Talk, den ich am Ende gerne aufmachen würde. Also wenn man zum Beispiel bencht oder Kreuz hebt, da ist man ja vom Korpus eher in einem Extensionsmuster. Weißt du, was ich meine? Und jetzt gibt es Leute, die sagen, oder vielleicht ist es auch so eine kleine Bewegung, die sagt, das ist nicht gut, weil wir eh zu viel im Extensionsmuster sind, lendenwirbelsäulentechnisch betrachtet. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst, aber
ist es ein Problem für dich?
Definitiv nicht, ganz im Gegenteil. Also auch, dass wir zu viel in Extensionsmustern sind, unser Alltag ist primär gebeugt. Wir haben deutlich mehr Flexion als Extension, basierend auf natürlichen Bewegungen, insbesondere bei deutlich weniger Sitzen, hätten wir deutlich mehr Extension, wie zum Beispiel Rennen und Springen, was natürliche Bewegungsmuster sind, die aber faktisch der kleinste Prozentsatz der Bevölkerung noch regelmäßig macht. Wir haben deutlich zu viel Flexion in unserem Alltag. Gebeugte Hüfte, innerrotierte Schulter, gebeugte Knie und seltenst Extension. Deswegen ist ein Fokus im Krafttraining, deutlich mehr Extension zu machen, um so eine Balance zwischen vorderer und hinterer Kette wiederherzustellen.
Macht 100% Sinn, so wie du es erklärst. Bei mir ist zum Beispiel so, ich mache sehr, sehr lange Krafttraining. Ich würde auch sagen, dass ich eher ein Typ bin, der zur Extension neigt. Ich merke auch, wenn ich zum Beispiel isoliert Bauch trainiere, dass es besser wird. Und wenn ich zum Beispiel, weil ich mich mit dem Thema so ein bisschen auseinandergesetzt habe und auch so ein bisschen einfach gerne Primärerfahrung sammeln wollte, habe ich angefangen, mal zu heben mit, ich sage jetzt nicht rundem Rücken oder kyphotisiertem Rücken, aber ich sage mal neutralen Lendenwirbelsäulenposition. Und das tut schon ganz gut. Ich glaube, dass du auch, wenn du so richtig schwere Leute siehst, ich meine Raw Deadlift Weltrekord, ich glaube 501 Kilo sind es mittlerweile, die heben ja auch eher mit einem runden Rücken. Was sagst du dazu?
Es kommt ganz stark auf den Lift an. Also du hast zum Beispiel jemanden, der wahrscheinlich der erfolgreichste, der einen extremen Rundrücken hatte, ist Konstantin Konstantinov. Kann man sich ein paar Videos anschauen. Der hat um die 400.
Tomsi Thompson. Tomsi Thompson auch.
Der um die 400 gehoben, aber der hebt halt seit einem Jahrzehnt plus mit einem komplett runden Rücken. Das Gewebe hat sich angepasst. Also wenn ich von einer optimalen Wirbelsäulenposition, einer Lendenwirbelsäule spreche, dann spreche ich grundsätzlich von einer neutralen Position und nicht diese Extension oder Hyperextension, quasi so ein Hohlkreuz. Beim Hohlkreuz, wenn das jemand hat, ist es quasi eine übermäßige Extension der LWS, die aber grundsätzlich immer auf zu viel Flexion basiert, denn ein Hauptgrund für ein Hohlkreuz ist einfach viel zu viel Spannung in den Hüftbeugern, was dann am Becken zieht und somit einer in diese Extension der LWS zieht.
Genau, also, das ist ja quasi, da können wir genau den Bogen spannen zu dem Fußball vorhin. Zu viel Spannung auf dem Quadrizeps führt in der Regel zu Lordose.
Ja, und damit mehr Spannung auf dem Beinbizeps und damit wieder eine ganze Reihe von Problemen.
Aber würdest du dann nicht theoretisch sagen, okay, weil zum Beispiel beim GHD kann ich ja zwei Varianten machen. Ich kann ja irgendwie eher in einem Extensionsmuster nach oben gehen. Da habe ich mehr Belastung im Lendenwirbelbereich, also auf dem Rückenstrecker und auf dem Gluteus. Ich kann aber auch so komplett eingerollt, und dann so Wirbel für Wirbel nach oben rollen. Da muss ich deutlich mehr über die Hamstrings arbeiten. Ja. Weißt du, was ich meine?
Ja, GHD oder 45 Grad Back Extension?
Sagen wir 45 Grad Back Extension.
45 Grad Back Extension. Der größere Vorteil von dieser rollenden 45 Grad Back Extension
ganz genau, richtig,
ist, dass du halt auch die Muskulatur zwischen den Wirbeln, vor allem Erector Spinae ist ja genau genommen nicht ein Muskel, sondern sind viele kleine Muskeln, die in Kette sind, dass du die dynamisch trainierst. Und das kannst du in der 45 Grad Back Extension relativ sicher, weil du ja nicht wirklich Kompression auf die Wirbelsäule von oben hast. Während bei sowas wie natürlich Kreuzheben die Kompression vor allem im oberen Bereich recht groß wird und damit eine Rundung potenziell gefährlich ist. Das heißt, so eine rollende 45 Grad Back Extension kann man verwenden, um die Muskulatur, die zwischen den Wirbeln sitzt, dynamisch zu trainieren. Man kann es auch komplett die Wirbelsäule neutral halten. Was ich mache, ist es gar nicht spezifisch zu erwähnen, denn die absolute Mehrheit, vor allem sobald sie Gewicht verwendet, macht einen Hybrid aus beiden. Und wenn du unter der Horizontalen, also wenn dein Oberkörper unterhalb der Horizontalen ist, wenn du dann runterrollst, dann hast du keine Kompression mehr. Damit ist dein Unterrücken deutlich safer. Und die meisten, wenn sie Gewicht verwenden, rollen zuerst und haben dann plus minus an der Horizontalen eine neutrale Wirbelsäule und strecken dann auf der Hüfte die Wirbelsäule. Und das ist im Endeffekt der Hybrid, der die Vorteile von beidem nutzt, aber den Hauptnachteil des Rollens in der oberen Position rausnimmt.
Cool. Jetzt nochmal auf Kreuzheben. Wenn jemand, es gibt ja Leute, die gehen wirklich brutal ins Hohlkreuz oder man sagt so, hey, du musst ins Hohlkreuz. Sagst du ja, sagst du lieber neutral. Ich glaube, ich habe früher extrem im Hohlkreuz gehoben. Mittlerweile würde ich auch eher versuchen, so ein bisschen in neutrale Position zu kommen.
Übermäßiges Hohlkreuz korrigiert sich oftmals mit der Zeit selber, sobald höhere Gewichte verwendet werden.
Ja, aber dann ist die Frage, wird diese Position, dieses von der Lordose ins korrigierte neutral, wenn man das so formulieren kann, ist es dann noch kontrolliert oder ist es einfach nur quasi überlastet und ich kann es nicht halten und komme deswegen in diese Position?
Bisschen von beidem.
Was?
Also eine übermäßige Lordose zu halten in höherem Gewicht wird relativ schwierig. Und gerade beim Kreuzheben, wie beim Kniebeuge, muss klar unterschieden werden, wie kreuzhebe ich für was. Also auch beim quasi Kreuzheben für Powerlifting hast du neben der LWS oftmals eine komplett runde BWS. Also teilweise ist einfach protrahierte Schultern, komplett runde BWS, um den Bewegungsradius einen Tick kürzer zu machen. Und dann oben auch wieder diesen rollenden Effekt zu haben und einfach mehr Gewicht zu verwenden. Das macht Sinn für Powerlifting, denn im Powerlifting geht es nicht darum, wer kann am meisten Kraft entwickeln, sondern im Powerlifting geht es darum, wer bewegt das meiste Gewicht über einen vorgegebenen Bewegungsradius von A nach B. Wenn wir zum Beispiel sowas wie Gewichtheben nehmen, wo es um maximale Powerentwicklung geht, der Gewichtheber hat eine optimale Position der Wirbelsäule, denn für den Fall, dass der Gewichtheber seine BWS einrunden würde, wäre ein oberen Punkt in der Position, wo er mit dieser finalen Hüftstreckung nicht genug Kraft entwickeln kann, um diese Langhantel zu beschleunigen.
Das heißt, Hammer, geiles Beispiel.
Das heißt, wenn du Powerlifting machst, dann nimmst du suboptimale Technik und höhere Abnutzung in Kauf, Denn diese suboptimale Technik, also grundsätzlich biomechanisch suboptimale Technik, erlaubt dir das Verwenden von deutlich höheren Gewichten.
Ja, wenn du Klokov siehst, wie der zum Beispiel reist, der ist in einem brutalen Extensionsmuster, ne?
Ja, muss er, dass er das Gewicht so beschleunigen kann. Aber natürlich gerade Klokov genau. ist so ein bisschen Beispiel, was Technik angeht. Also Klokov hat jetzt definitiv nicht die ausgereifteste Technik, ist aber mit Sicherheit der populärste Gewichtheber und das auch mit gutem Grund der letzten 10 Jahre. Also, Klokov ist extrem hintere Kette dominant. Glockhoff ist recht stark, aber langsam für einen Elite-Gewichtheber. Und seine Technik, auch wenn du dir die Technik im Gewichtheben anschaust, der Glockhoff ist mit den Schultern schon leicht vor der Hantel, so dass er noch mehr hintere Kette, so dass es noch mehr Hüftextension ist. Wenn du zum Beispiel mit so jemandem wie dem ehemaligen Bundestrainer und olympischen Medaillengewinner Frank Mantek redest, der sagt, keinen Millimeter will ich, dass die Schulter vor der Hantel ist. Denn jeder Millimeter, der die Schulter vor der Hantel ist, habe ich mehr Belastung auf den unteren Rücken. Und das führt nur zu Problemen. Da kriegen die Rückenprobleme und die Ermüdung ist zu groß. Das heißt, ich will möglichst aufrecht sein und möglichst wenig unteren Rücken drin haben. Gleichzeitig ist so, dass die Russen einfach insgesamt deutlich, deutlich mehr unteren Rücken trainieren und auch insgesamt mehr trainieren. Also Regeneration ist da immer ein Thema. Und grundsätzlich die Technik der Russen, ihr Training und vor allem am Beispiel Klokov, es ist deutlich, deutlich unterrücken dominanter. Sie verwenden deutlich mehr Hüftextension als jetzt zum Beispiel die Deutschen im Vergleich.
Ja, stimmt, also es ist krass, die sind sau aufrecht. Das stimmt. Wenn ich jetzt ins Personal Training gehe und versuche einen Transfer zum normalen Kunden, würde ich schon auch versuchen, dass die Schultern ein bisschen weiter vor der Hantel stehen. Das heißt, wenn ich einen Lot fälle, steht die Schulter ein bisschen weiter hinten, die Hände sind ein bisschen weiter hinten, um das Gewicht noch zentraler unter den Körperschwerpunkt, der irgendwo in der Lendenwirbelsäule sich befindet, zu bringen. Aber du hast recht, da hast du schon mehr Belastung auf der Lendenwirbelsäule. Was aber auch, finde ich, für den normalen Personal Training Kunden nicht so das Problem ist, weil der ruhig mal ein bisschen Spannung auf die Lendenwirbelsäule haben kann. Wie siehst du das?
Beim Personal Training Kunden im Vergleich zu Elite Gewichtheber oder Elite Powerlifter ist natürlich immer die biomechanische Grundlage von Verhältnis von Oberschenkel zu Unterschenkel, zu Torso, zu Oberarmen oder zu Armen, ist natürlich, du hast gewisse, also Beispiel Thomas Armbrecht wird in den nächsten Jahren keinen Weltmeistertitel im Powerlifting gewinnen und
auch
nicht im Gewichtheben was reißen, ganz einfach aufgrund deiner Körpermaße. Richtig?
Falsch.
Okay. Ich denke, das ist eine ziemlich gute Grundlage für Reißen.
Ich wollte gerade sagen, ich dachte, dass für Kreuzheben zumindest, dachte ich, dass eine Größe gar nicht so nachteilig sein muss. Tendenziell hätte ich gesagt, kleine Leute haben Vorteil, weil weniger Weg. Beim Bankdrücken hat jemand Kleines viel besseren Vorteil, oder?
Je kürzer deine Arme, desto kurze Arme, lange Schlüsselbein ist fürs Bankdrücken super. Wahrscheinlich die beste Mechanik fürs Kreuzheben jemals, Ed Cohen, der mit knapp 100 Kilo Körpergewicht über 400 gehoben hat, also mehr als vierfaches Körpergewicht. Und Ed Cohen hat einen relativ langsamen Torso, super kurze Beine und lange Arme. Das heißt, sein Weg, nur lange Arme.
Genau, ist relativ kurz.
Und super kurze Beine, das ist einfach der Weg, den du das Gewicht anheben musst, ist so klein. Das ist mechanisch ein Vorteil dafür, dass du mehr Gewicht bewegen kannst. Wenn du natürlich jetzt zum Beispiel lange Beine hast und vielleicht sogar noch kürzere Arme, im Verhältnis, das ist suboptimal fürs Kreuzheben. Du wirst deutlich mehr Vorlage haben, weil du mechanisch gar nicht anders in eine optimale Position kommst. Sowas wirst du auf hohem Niveau grundsätzlich nicht sehen, denn so jemand tendiert zu anderen Sportarten. Der wird vielleicht Basketball machen, der wird Volleyball machen. Da sind so lange Beine von Vorteil. Im Gewichtheben ist definitiv nicht der Fall.
Ja, 100%. Ist auch krass, wenn du Basketballer siehst, kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, wie Basketballer rennen oder joggen. Wenn du dir das mal anguckst, die haben keinen Kniewinkel. Also du läufst mit 20% Hüftbeugung und 30% Kniebeugung. Das sind wirklich, also von den großen Spielern betrachtet, Aufbauspieler, Flügelspieler, die sind deutlich dynamischer, die sind auch haben deutliche tiefere Positionen. Aber die großen unterm Korb, da siehst du Jungs, je größer die werden, desto undynamischer werden die, laufen ohne Kniewinkel. Und bei denen ist es zum Beispiel noch wichtiger, mal eine tiefe Kniebeuge zu machen, um auch mal ein vastes mediales Anteil zu bekommen, um nicht nur laterales Anteil zu bekommen. Ist wirklich krass. Ich bin super schlecht im Laufen. Also Joggen geht gar nicht. Wenn ich Joggen anfangen wollen würde, müsste ich mir, glaube ich, einen Laufcoach nehmen, der mir Laufen beibringt. Ja, das klingt so dumm, aber Laufen ist für mich völlig unintuitiv. Wenn ich manchmal irgendwie über die Straße jogge, dann denke ich mir in dem Moment, sag mal, wie läufst du eigentlich? Ist das jetzt richtig? Ich glaube, es sieht gar nicht so also für einen großen Menschen würde ich sagen, bin ich sehr, sehr gut koordiniert, aufgrund von viel Bewegungserfahrung, Tennis, Basketball, whatever. Aber es ist nicht intuitiv. Ich bin keiner, der joggen gehen kann. 0,0. Und deswegen, ich krieg auch immer schnell Knieprobleme. Weißt du, wann ich gut joggen konnte? Als ich MMA gemacht habe, das eine Jahr. Da habe ich viel am Boden gekämpft. Ich habe viel zum Beispiel auch so Seilspringen gemacht. Wadenmuskulatur war gut. Da konnte ich joggen gehen. Da war ich so fit wie noch nie in meinem Leben. Ein Jahr MMA und ich war so fit wie noch nie. Generell Kampfsport, muss ich sagen, hat mich so fit gemacht wie noch nie. Du brauchst die Zeit zum Regenerieren, weil also deine Regenerationszeit ist brutal. Aber wer wirklich fit werden will, beweglich werden will und so das Gefühl haben will, ich kann jederzeit irgendwie bei meinem Körper was abverlangen, Kampfsport. Bestes Training.
Ja, dem stimme ich zu.
Gut. Ey, du hattest noch ein Thema.
Thema Protein. Die Frage kam, Shoutout an Nemo, der Mythos, dass mehr als 1,6 Gramm Protein pro Kilogramm nicht notwendig sind zum Aufbau von Muskulatur. Da gibt es auch meines Wissens nach studientechnisches 2,4 Gramm. Also 1,6 wohl optimal, 2,4 wohl maximal.
Das ist das. Ich glaube, 1,6 ist die Empfehlung der WHO. Wo ich auch, die kenne ich, habe ich auch schon gehört, wo ich gehört habe, boah, ist echt wenig. Am Ende des Tages ist es, glaube ich, ist es eine Praxiserfahrung. Ja. Jeder, der Muskeln aufbaut, hatten wir das letzte Mal auch, nimmt 4 Protein. 4 Gramm ist, glaube ich, gar kein Problem. Es geht hoch bis 7, hatten wir auch schon. Ja. Und probiert es doch einfach mal aus. Also, versuch mal wirklich, sagst, okay, ich wiege 80 Kilo, das heißt, ich brauche 320 Gramm Protein. Ja. Nimm das mal zu dir, mach das mal 4 Wochen und du wirst auf jeden Fall einen krassen Unterschied zu 80, 420, 150 Gramm sehen. Was ungefähr 1,6 entspricht.
Ja, also die Praxis spricht eine ganz klare Sprache. Wir bewegen uns irgendwo im Bereich von 3-4 Gramm pro Körpergewicht an Protein. Im Profi-Bodybuilding-Bereich siehst du gar 6-7 Gramm, da die aufgrund ihrer regenerativen Umstände eine deutlich höhere Proteinsynthese haben. Und das heißt natürlich nicht, gerade 4 Gramm, 300 Gramm Protein, das heißt, wenn jemand ambitioniert Muskel aufbauen will, das heißt nicht, dass ich grundsätzlich jedem empfehle, ein Kilo plus Fleisch am Tag zu essen. Das ist nicht die grundsätzliche Empfehlung. Aber wenn jemand tatsächlich Muskel aufbauen will, dann ist ein Haufen Protein notwendig. Da sind wir jetzt ganz weit entfernt von 1,6 Gramm. Und wenn wir so eine Studie machen würden mit Menschen, die tatsächlich Muskulatur aufgebaut haben, nimmst du mal ein paar Bodybuilder und dann hast du mal als Grundlage, die müssen mindestens 120 Kilo wiegen und dann analysierst du mal den Proteinkonsum der letzten Jahre und dann werden da bist du halt im Bereich von plus minus 4 Gramm. Da gibt es vielleicht die Ausnahme, der hat vielleicht nur 3 gegessen und dann gibt es aber auch wieder den, der isst halt 6 Gramm pro Kilogramm
Körper. Und vor allem versuch doch jetzt mal irgendwie das Studiendesign so hinzubekommen, dass du diese wirklich Leute, die viel Muskeln aufgebaut haben, zu überzeugen, so passt mal auf, ihr nehmt jetzt mal ein Jahr lang nur 1,6 Gramm. Da wird doch keiner sagen, so klar, bin ich dabei. Sondern die werden sagen, so, Digga, bist du behindert?
Das intermittierende
Fasten. Dich.
Da ist nach dem Frühstück ist da vorbei mit Essen.
Genau.
Allein sowas wie bei 1,6 Gramm, wenn du mal rechnest, wenn du Kohlenhydrate isst, wie viel Protein da rechnerisch schon drin ist in sowas wie Haferflocken, Pasta, da bist du ohne schon Konsum von tierischem Protein, hast du diese 1,6 Gramm. Also auch gelegentlich der ein oder andere Argument ist von so dieser veganen Schiene, die sagen, hey, wir kriegen ja genug Protein für Muskelaufbau aus unseren pflanzlichen Produkten. Aber die Praxis sieht dann einfach komplett anders aus. Du brauchst deutlich mehr Protein als 1,6.
Ja, glaube ich sofort. Vielleicht noch kurz zum Abschluss, falls du dich gefragt hast, warum ich heute so talky war, ich habe mir eben noch schön einen Espresso reingezogen und 3-4 Oreo-Kekse. Und diese Brücke wollte ich vielleicht noch schlagen zum Thema Kaffee. Wolfgang, wir hatten es letzte Woche von diesem Kaffee. Ja. Hast du jetzt schon 100% Arabica probiert?
100% Robusta.
Ah, meine ich doch. Guck mal hier, ich habe hier noch so einen Oreo-Keks. Geil, oder? Was hältst du von Oreo-Keksen? Also,
wenn es die glutenfrei geben würde, mit dem gleichen Geschmack, würde ich sie regelmäßiger essen.
Müsste mal Share schreiben. Sorry, wenn ich jetzt schmatze, aber
Share hat so einen Kekse, aber das ist nicht eines ihrer primären Produkte, die ich empfehle. Im Gegensatz zum
Glutenfreien Pizzabohnen.
Läuft.
Meine Freunde, lecker, 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 kann ich nur sagen. Glutenfreie Pizza von Cher. Prädikat von Volvo. Wie war der Kaffee? Hast du ihn probiert?
Ja, ich hatte die Mischung aus Arabica und Robusta. Fand ich gut. Ich musste erstmal wieder meine Espresso-Maschine im Gym neu einstellen, die schon hier im Gym lange nicht mehr benutzt wurde. Den Robusta habe ich noch gar nicht probiert. Auf den Robusta freue ich mich. Hast du schon ein Paket gekriegt? Hast du schon probiert?
Nee, du hattest mich in der E-Mail connected. Sorry, jetzt habe ich den Mund voll mit Oreo. aber kam nichts an. Aber ich bin sehr gespannt.
Ja, ich finde die Idee super. Ich hatte auch vorher noch einen, vor anderthalb Stunden, eine halbe Stunde vor dem Podcast. Ich dachte, das fördert den Redefluss.
Ja, hat's auch. Also es wäre sehr kurzweilig heute. Also eine halbe Stunde vor Podcast heißt 17.30 Uhr bei dir. So. Für alle, die es nicht verstehen, 17.30 Uhr sind wir bereit zur Aufnahme verabredet. Das heißt, wir rufen uns an, sind beide ready. Oder wie Wolfgang sagt, 17.30 Uhr. Bereit, das Etikett fertig zu tippen und um 18 Uhr geht's los.
Ja, du musst Prioritäten setzen. Zumindest habe ich das Ding fast fertig jetzt.
Gut. Vielleicht noch eine Frage, die mir spontan einfällt. Wir hatten es letzte Woche auch noch von Eis, ey. McFlurry. Leute, wenn ihr lange kein Eis mehr gegessen habt, zieht euch mal so ein McFlurry rein. Und da war die Frage, Oreo, Leibniz-Keks oder Schokolinsen? Schokolinsen, by the way, weil die Smarties 100%. Kooperieren wohl nicht mehr mit McDonald's. Früher waren das Smarties und jetzt heißt es Schokolinsen. Oder glaubst du, dass McDonald's gesagt hat, so, ey, fuck it, die Marge, scheiß drauf, wir nehmen einfach Schokolinsen und nehmen No-Name-Label und dadurch ist die Marge größer?
Ich glaube nicht, dass das so einen großen Unterschied spielt. Ich denke, da waren irgendwelche anderen Gründe haben da eine Rolle gespielt. Aber definitiv McSundae mit Karamellsoße.
Echt?
Ich kann mich sogar erinnern, in dem Fall noch, wann ich das letzte Mal McDonald's mit Karamellsoße hatte. Und zwar habe ich vor 2 Jahren in Wroclaw in Polen ein Seminar gegeben. Und dadurch, dass ich da am Wochenende war, da war ich noch bei einem Freund in Warschau und habe ich meine Frau mitgenommen. Und dann hatten wir so Wroclaw, wunderschöne Altstadt. Und dann im ersten Abend haben wir einen kleinen Spaziergang nach dem Abendessen durch die Altstadt gemacht.
Wroclaw ist nicht Breslau, oder?
Ja, das ist genau das Gleiche.
Ne, genau, weil ich würde gerade sagen, Breslau ist, glaube ich, in Polen, wie sagst du es nochmal? Wroclaw.
Wroclaw.
Genau, stimmt. Ich war auch, ey, wunderschöne Altstadt, richtig schön. War ich auch zum World Games mit der Nationalmannschaft. Da gibt es ein einziges hohes Gebäude, das ist der Sky Plaza Tower und da hatte ich im 36. Stock mein Hotelzimmer. Erzähl du erstmal, dann erzähl ich die Story noch und dann sind wir
da. Da gibt es diesen Marktplatz und dann saßen wir abends an dem Marktplatz und da war dann so ein bisschen so eine Aufführung und eine Bühne aufgebaut. Und dann gab es da einen McDonald's und dann stand die glorreiche Idee im Raum, einen McSundae zu holen. Das war so gut, dass wir direkt noch einen zweiten McSundae geholt haben.
Okay, geil. Ich war in Polen, World Games. World Games ist ist das Event, es ist wie Olympia für alle nicht-olympischen Sportarten, die sich aber auch so ein bisschen präsentieren wollen und quasi die Chance haben wollen, in den nächsten Jahren olympisch zu werden. Und dann kommt, war das in Polen und da war dann auch ein olympischer Campus, also wie so ein olympisches Dorf für die Athleten. Und die waren dann, eigentlich ist es ja so ein Riesen-Highlight, ne? Da sind alle Athleten aus allen Nationen und genau. Aber das war eine alte Jugendherberge oder ich glaube ein altes Internat und es war 1 Meter, ich glaube 80 Zentimeter breite Betten, 1,80 Meter lang, so richtig, wenn du draufgeklopft hast, da kam eine Armee von Milben hoch und Staub aus dieser Matratze. Es war so dreckig und nasty. Also dann hat es ein Fußende, du konntest nicht ausgestreckt schlafen, jeder, der über 1,80 war, konnte nicht ausgestreckt schlafen. Klein, dreckig, wirklich, ich muss dir mal Videos zeigen. Und die Athleten waren da untergebracht und der Physiotherapeut war im Sky Plaza Hotel, 36. Stock. Ich hatte einen Ausblick über komplett Breslau, unverbaut und hatte Netflix, hatte eine ausklappbare Couch. Und dann haben sau viele Athleten, Simon und Felix, haben sich dann bei mir ins Bett gelegt oder eingenistet und gesagt so, ein Scheiß, pennen wir da. Du musst überlegen, 4 Jahre Vorbereitung. Es geht um Hundertstel Sekunden. Ja. Du kennst die Schlafqualität und dann musst du da schlafen. Dann hat der Verband und die Athleten haben dann mit privaten Sponsoren oder ihren Hauptsponsoren haben dann Geld zusammengelegt und haben sich dann auch in dieses Hotel eingemietet, in dem ich war. Es war unfassbar. Da war ich auch in Breslau. Ja. Das Geile war, sie wollten die erste Nacht eigentlich noch da schlafen. Und wenn du in dem Bett gelegen hast von Felix Rhein Und Felix hat aus dem Fenster geguckt, in diesem Bunker, hat er ein einziges hohes Gebäude, was es in Breslau gibt, ist das Sky Plaza Hotel. Und er hat von seinem Bett mein Zimmer gesehen. Gibt's noch ein Video, was ich gemacht habe, wo man so sieht, so guck mal Felix, wenn du hier liegst und da aus dem Fenster guckst, siehst du mein Hotel. Weltklasse. Genau. Aber Breslau, eine sehr schöne Stadt. Sehr, sehr schöne Stadt, kann man nur empfehlen. Gut, Wolfo, dann, du guckst mir so grimmig, da möchte ich gerade auflegen.
Entspannt, ich freue mich auf den Feierabend. Ich auch. Kurzweiliger, entspannter Tag. Kam auch schon die erste Beschwerde, dass unsere Winterpause zu lang war.
Ja? Ja. Aber Podcast, vielleicht können wir nächste Woche so ein bisschen darüber reden. Podcast, Selbstständigkeit, Verantwortung, weil als ich dich eben angerufen habe, hast du kurz den Satz gefallen, also fuck, einmal in einem guten Angestelltenverhältnis, das wäre was. Ja. Weil
ich habe Zivildienst gehabt, das zählt als Angestelltenverhältnis.
Ja, Selbstständigkeit ist schön, es gibt viel Freiheit, aber ist auch ein Brett. Ja. Ist doch vielleicht ein gutes Thema nächste Woche. Ich glaube, hatte doch jemand mal irgendwie gefragt.
Ja, stimmt, jemand hat mal gefragt, wie wir beide unsere Selbstständigkeit begonnen haben.
Ja, lassen wir uns das doch das nächste Woche machen. Und dann wünsche ich dir einen schönen Abend, Wolfgang.
Thomas,
drück mir die Daumen für mein Pesto.
Ja, es wird gut.
Ja, und nächste Woche hören wir uns.
Montag, 17.30 Uhr, sharp.
Aufnahmebereit.
Akademische Viertelstunde.
Absolut nicht. Wolf, lass 17.15 Uhr treffen.
Ah, schwierig.
Okay. Also, mach's Thomas, gut. Rein. Und hey, ich hab dich lieb, Wolfgang. Das ist der Moment, wo du sagen musst, ich dich auch.
Danke.
Ciao, mach's gut.